SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. 2 Wochen nach der Katastrophe. Was hat sich in den Flutgebieten getan? Um diese Frage geht es im SWR-Tagesgespräch. Außerdem die Debatte um eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Jetzt gibt es den Entwurf für eine Verordnung. Und was darf Facebook auf seinen Seiten löschen? Mit dieser Frage musste sich der Bundesgerichtshof befassen. Zunächst an die Ahr. Riesige Wassermassen, die alles verwüsten innerhalb von Minuten. Genau 2 Wochen ist es jetzt her, dass tausende Existenzen einfach weggespült wurden. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz, die wir mit Roger Lewenz, dem Innenminister von Rheinland-Pfalz, im SWR-Tagesgespräch ziehen wollen. Herr Lewenz, der aufkommenden Seuchengefahr will man mit groß angelegten Müllentsorgungsaktionen begegnen. Sie waren ja regelmäßig in den Flutgebieten. Wie ist Ihr letzter Eindruck im Vergleich zum ersten Besuch vor 2 Wochen?
Ja, in den 2 Wochen war ich tagtäglich dort, aber zum Beispiel in der Gemeinde Resch, die ich dann zum zweiten Mal intensiv besucht habe, kann man sehen, es schaffen sich Strukturen des Wegräumens. Man kann in Bad Neuenahr sehr genau sehen und in vielen Gemeinden, wie viel 1000 Tonnen Schutt schon herausgefahren worden sind, wie viel Abfallsituationen aufgelöst werden konnten. Da ist immer noch viel, viel Unordnung und immer noch sehr prekäre Situationen. Aber man sieht, dass die Dinge greifen. Es werden die Kanäle gespült, um wieder Abwassermöglichkeiten zu schaffen. Wir kommen mit Strom, mit Wasserversorgung voran. Wir haben durch verkehrsregelnde Maßnahmen eine Situation geschaffen, dass das schwere Gerät jetzt richtig arbeiten kann. Ja. Auch wenn die Einzelnen vor Ort das so doch gar nicht empfinden können. Wir kommen wirklich in diesen Dingen voran.
Beim Räumen, da standen die freiwilligen Helfer, vor allem auch ihre Autos, den Profis oft im Weg. Sie haben es gesagt, man hat jetzt Verkehrsregelungsmaßnahmen getroffen. Gab es da ein zu viel des guten Willens und der Hilfe?
Ja, das könnte man am Schluss so zusammenfassen, aber das ist, ehrt natürlich die gesamte Bundesrepublik und unglaublich viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ohne zu fragen, Urlaub nehmend und einfach dorthin gefahren sind und einfach den Menschen geholfen haben. Aber mit dem Ergebnis, dass es Tausende waren, mit vielen, vielen Fahrzeugen, am Schluss mit zu viel Fahrzeugen. Wir mussten regelnd eingreifen. Das geht gar nicht gegen die Helfer, das geht nur, um Ordnung zu schaffen. Und wir fahren die jetzt einfach von außen mit Shuttle-Systemen rein, sodass sich beides ergänzt.
Unter den Helfern gab es auch immer wieder Querdenker und Reichsbürger, gibt es offenbar immer noch, die agitieren. Klar, man hat im Moment Wichtigeres zu tun. Trotzdem die Frage, wie begegnet man dem?
Also wir haben die Situation in der Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler, denke ich.
Das war das Zentrum, aber Sie sind ja immer noch überall präsent.
Also erstmal ist das Zentrum geräumt nach meiner Kenntnis. Also dieser Anlaufpunkt ist damit erledigt. Sie versuchen präsent zu sein. Wenn Sie mit dem Ortsbürgermeister von Maischoss reden, der hat seine Bürger sozusagen in einer Dorfnachricht sensibilisiert und hat gesagt, wir wollen die in unserem Dorf nicht haben. Da baut sich auch ein enormer ziviler Widerstand auf, weil man sagt, wir haben so eine Not und so ein Elend, uns politisch missbrauchen zu wollen. Das ist das Allerletzte, was jetzt geht. Da kommt auch ein starkes Bewusstsein bei der Bevölkerung an. Und Polizei und Verfassungsschutz, übrigens im engen Austausch mit Nordrhein-Westfalen, wir tun alles, was wir tun können, um dies zu unterbinden.
Kommen wir noch zu den Ursachen, zu dem Wasser, was da das Tal hinuntergestürzt ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte offenbar schon 2015 in einem Handbuch vor Sturzfluten an kleinen Bächen gewarnt. Auch in der Gegend. Hat man das damals nicht mitbekommen oder nicht ernst genug genommen? War dieser Klimawandel und seine Folgen da noch zu weit weg?
Ich glaube, man würde den Menschen Unrecht tun. 2016 hatten wir an der A das Jahrhunderthochwasser. Wasserstand 3,60 Meter. Diese Höhe hat man vorher nicht gekannt. Und in der Region der Eifel, wir reden ja eigentlich von einem Starkregenereignis von Trier-Ehrang bis in die Mündung der A in den Rhein, das in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, also ein Riesengebiet, das durch einen unglaublichen Starkregen verheert wurde. Man hat sich, ich war ja in vielen Gemeinden, natürlich die Dinge von damals sehr genau angeschaut und hat aus der Situation 3,60 Meter geglaubt, gelernt zu haben mit Hochwasserschutzmaßnahmen bis 4,20, bis 4,50. Das ist mir in den Dörfern geschildert worden. Keiner, wirklich keiner, hatte eine Vorstellung einer solchen Tsunami-ähnlichen Flut flächendeckend in diesem gesamten Ahrtal und natürlich auch weit darüber hinaus, wie wir an den verheerenden Bildern in Nordrhein-Westfalen sehen. Was wir bisher kannten, waren Starkregenereignisse lokal, also an einem, vielleicht auch mal 3, 4 Orten, aber eben nicht in dieser flächigen Verheerung. Und von dem her ist es vollkommen klar, uns stellt sich eine völlig neue Herausforderung für die Zukunft. Von der Warnung bis zur Bebauung muss alles auf den Prüfstand.
Ja, das wäre die letzte Anschlussfrage. Jetzt geht's an den Wiederaufbau. Wird man Konsequenzen ziehen? Welche Konsequenzen sind heute schon absehbar, sagen wir es so?
Ja, die Fragestellung ist richtig. Was ist heute absehbar? Da sind wir noch ziemlich am Anfang. Wir werden im Kabinett, das Innenministerium, ich werde am Freitag vortragen, wie wir uns gemeinsam die Organisation des Wiederaufbaus vorstellen, wie die Organisationsstrukturen aussehen können. Das muss auch noch sehr genau angepasst werden. Wir haben ja teilweise immer noch Situationen, ich nehme jetzt mal die Verbandsgemeinde Verwaltung Altenahr, wo ja auch die Verwaltungsfähigkeit, Rathaus, Computer etc. zerstört waren, wo es eine hohe persönliche Betroffenheit gibt. Wir müssen schauen, was wir dort ersatzweise organisieren können, denn ohne Verwaltungen ist ein Wiederaufbau kaum denkbar. Aber was ich eben sagte, ist natürlich auch die Frage, wenn mir Menschen sagen, ich traue mich nicht mehr dort zu leben, wo ich bisher gelebt habe, dann müssen wir auch mit dieser Fragestellung umgehen, Ersatze anbieten. Wir müssen Straßen bauen ohne lange Genehmigungsverfahren. Wir müssen Eisenbahnlinien ohne lange Genehmigungsverfahren bauen. Und das alles muss in einem Rechtsstaat auch hinzubekommen sein. Denn unser Ziel ist es, dieses Ahrtal wieder aufzubauen. Aus der Erkenntnis der Katastrophe, aber den Menschen auch Zukunft geben zu können. Und das ist der Anspruch, der mit wenigen Worten beschrieben eine immense Aufgabe beschreibt.
Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewenz, im SWR-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. So viel zum großen Ganzen. Aber wie gehen die Menschen vor Ort mit der Situation um? Wie versuchen sie, sich in dem Chaos irgendwie einzurichten, einfach zu leben? Josch Kochan hat sich im Ahrtal umgehört, wie die Menschen mit dem Problem des fehlenden Wassers umgehen.
Das ist ja heutzutage für alle gewerkt. Irgendwas braucht man immer.
Bernd Hupperich steht in der Gemeinde Hönningen an einem der vielen 1500 Liter Fässer mit Wasser. Vor sich zwei Kanister und ein Eimer. Sein Haus in der Nachbargemeinde Ahrbrück wurde komplett überflutet. Solange wohnt er mit der Familie bei der Schwägerin und geht dreimal am Tag zum Wasserholen. 100 Meter weiter am Dorfplatz holt gerade Alexander Reich sein Duschwasser ab.
Wir machen das Wasser warm, entweder am Herd oder im Wasserkocher. Dann kommt das hier in die Kanister rein und dann so eine kleine 12-Volt-Pumpe. Und dann habe ich einen Schlauch, bis in die von der Badewanne in die Dusche gelegt. Und dann wird das aus dem Kanister, ja, so duschen wir halt, ne? Mit warmem Wasser. Fast wie normal. Nur halt mit viel mehr Aufwand vorher.
Am anderen Ortsende treffe ich Silvia. Sie war gerade bei ihrer Mutter in Adenau zum Haarewaschen.
Ich hatte mir jetzt eigentlich noch Urlaub genommen, aber ich habe meinen Chef quasi ja nicht wirklich angebettelt, aber ich wollte halt unbedingt zurück zur Arbeit, weil man dann das ist halt alles so komfortabel, ne? Wenn man einfach so auf die Toilette gehen kann, man sich nicht einfach mal so einen Kaffee machen kann, ohne vorher das Wasser abzukochen.
Denn durch das fehlende Trinkwasser gibt es logischerweise keine Toilettenspülung. Deshalb stehen überall im Ort mobile Toiletten. Die Bevölkerung nimmt es sehr sportlich. Einmal am Tag kommt die Bundeswehr und füllt das Wasser wieder auf. In Hönningen ist alles perfekt organisiert. Bürgermeister Jürgen Schwarzmann.
Wir haben einen eigenen Beauftragten für Wasser, Toiletten und Duschen. Der kümmert sich dann darum, dass die auch immer gefüllt sind. Diese Toilettenreinigung funktioniert ja nicht immer so ganz hundertprozentig. Das kennen wir ja von Rock am Ring. Aber ansonsten würde ich behaupten, die Leute nehmen das wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr sportlich.
Weil in der Gemeinde selbst nur ein Viertel der Bevölkerung unmittelbar vom Hochwasser betroffen ist, hat man genug Kapazität, das Thema Trinkwasser selbst zu organisieren. Unten am Ahrufer wurde am vergangenen Wochenende ein 60 Meter tiefer Brunnen gebohrt. Bagger haben lange Gräben ausgehoben und heute Vormittag wurden die langen blauen Wasserrohre angeliefert.
Ja, die Trinkwasseraufbereitungsanlage wird jetzt aufgebaut. Wir brauchen noch ein Zelt dafür, die wird mit Heizung, wird eine längere Zeit ja stehen. Wenn es gut läuft, sind wir in einer Woche wieder an der Trinkwasserversorgung.
Diese Aussicht freut natürlich alle im Ort.
Also das ist so ein Gut, was man irgendwie doch nicht zu schätzen weiß, wenn man es hat, aber wenn es nicht da ist, dann doch vermisst.
Zu wenig Wasser nach der Flut. Die Wassermassen, die an der Ahr so viel vernichtet haben, haben auch viele von uns betroffen gemacht. Auch weil relativ klar ist, dass wir alle etwas damit zu tun haben, über den Umweg des von uns verursachten Klimawandels. Politisch ist das für die Grünen natürlich ein gefundenes Fressen, weil der Verweis auf alte Forderungen nach mehr Klimaschutz aber wohl zu besserwisserisch klingen würde, haben Sie heute ein brandneues Klimavorsorgepaket vorgelegt, über das unser Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt berichtet.
Die neuen Pläne bilden den zweiten Teil des grünen Pakets für mehr Klima- und Katastrophenschutz. Zahlreiche Details drehen sich um den Betrieb und die Planung von Städten, Wasserläufen und landwirtschaftlichen Flächen, stärkere Deiche und Dämme, mehr Platz für Flüsse und Bäche, damit es bei Starkregen nicht sofort zu Hochwasser kommt, und weniger Flächenversiegelung durch Bauten, Straßen, Parkplätze und dergleichen, fordern die Grünen in ihrem aktuellen Papier. Habeck ergänzt die Forderungen von Co-Parteichefin Baerbock vom Beginn der Woche und erwählt ein neues Wort dafür, zusätzlich zum Klimaschutz.
Ich würde sagen, es ist der Klimafolgenschutz, also eine vorsorgende Politik. Drei Bereiche: Gesundheitspolitik, Infrastruktur, Neuplan und Erneuern und der Natur mehr Raum geben. Wir wollen dafür die Geldmittel bereitstellen in einem Klimafolgensicherheitsfonds und so die Menschen unterstützen, so ähnlich wie wir unsere Häuser ja umbauen müssen, um sie klimaneutral zu machen. So wollen wir sie auch klimafolgensicher machen.
25 Milliarden Euro sollen nach der Vorstellung der Grünen dafür in den kommenden 10 Jahren fließen. Der Bund soll das Geld bereitstellen und die Kommunen die Umsetzung vor Ort leisten. Die Elementarschädenversicherung, etwa gegen Hochwasser, soll aus Sicht der Grünen zum Standard werden, möglicherweise mit staatlicher Förderung für manche Versicherungstarife.
Dieses Papier schließt aus meiner Sicht eine Lücke zwischen der Klimaschutzpolitik und dem Katastrophenschutz. Also wie organisieren wir Hilfe, wenn die Katastrophe da ist? Dazwischen ist ja die Frage, die Erderwärmung wird kommen. Es geht ja nur um die Frage, wie bremsen wir sie ein? Wie sorgen wir dafür, dass die Extreme nicht zu extrem werden? Wie schaffen wir es, dass daraus keine Katastrophen werden?
Die anderen Parteien reagieren skeptisch. Der klimapolitische Sprecher der FDP, Lukas Köhler, vermisst Einzelheiten zur Finanzierung und zur besseren Vernetzung der Behörden. Bei der Linken heißt es, man teile die Einschätzung der Grünen, dass Investitionen in die Bewältigung der Klimawandelfolgen nötig seien. Um das zu finanzieren, sollten zum Beispiel Subventionen herkömmlicher Energien abgebaut werden. Dagegen wirft die AfD den Grünen vor, die Flutkatastrophe auszunutzen für Pläne einer Deindustrialisierung Deutschlands. Die CDU verweist auf ihr Wahlprogramm, das durchaus Parallelen zu den grünen Forderungen aufweist, also etwa ein Ausbau des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Es ist der 29. Juli 2021 und wir haben all das verbraucht, was die Erde uns im gesamten Jahr 2021 zur Verfügung stellen kann, weltweit. Experten haben diesem Tag den unschönen Titel Erdüberlastungstag gegeben. Die verbleibenden 5 Monate des Jahres lebt die Menschheit also auf Pump, zu Lasten der nachfolgenden Generationen. Zur Idee eines Generationenvertrages sagte der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker im SWR:
Etwas, was mit großer Wahrscheinlichkeit der jungen Generation und erst recht künftigen Generationen massiven Schaden anrichten, darf nicht erlaubt sein. Punkt.
Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Und in Deutschland noch weiter als in vielen anderen Teilen der Welt. Denn wir hatten das, was die Erde uns zur Verfügung stellt, schon am 5. Mai verbraucht. Was also tun? Stefanie Peik aus unserer Umweltredaktion.
Den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern, schön und gut. Allerdings gibt es da häufig Hindernisse. Wer auf dem Land lebt, will vielleicht gerne auf die Öffentlichen umsteigen. Wenn der Bus nur 3-mal am Tag fährt, ist das aber erstmal kaum möglich. Johannes Küstner von Brot für die Welt will Mut machen, sich für andere Rahmenbedingungen einzusetzen. Denn jede und jeder könne Einfluss nehmen und sozusagen einen positiven Handabdruck hinterlassen. In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Kirche, im Verein oder im Gemeinderat. Zum Beispiel für umweltfreundliche Mobilität auf dem Land.
Es gibt so schöne Modellprojekte, wo dann Vereine oder auch Kirchengemeinden Fahrgemeinschaften organisieren oder auch so Bestelltaxis. Langfristig sollte wirklich der öffentliche Personennahverkehr irgendwie ausgebaut werden. Und das sind dann vielleicht nicht die großen Linienbusse, sondern kleinere und flexibler fahrende Busse.
Unter der Internetadresse handabdruck.eu stellen die Entwicklungs- und Umweltorganisationen German Watch und Brot für die Welt viele mögliche Hebel für Veränderungen in den Bereichen Verkehr, Energie und Rohstoffe, Ernährung und Wirtschaft vor. Sie wollen Ideen verbreiten,
wie wir die Strukturen so verändern können, dass nachhaltiges Verhalten für alle einfacher wird und attraktiver oder am besten gleich zum Standard.
Am besten klappe es gemeinsam in Gruppen. Das zeigten etwa Studierende am Karlsruher Institut für Technologie. Sie schaffen Anreize, mit dem Fahrrad zur Uni zu kommen. Auf dem Campus betreiben sie Pump- und Reparaturstationen. Nachhaltigkeitsfachmann Küstner hat auch andere Vorschläge. Schülerinnen und Schüler könnten sich zum Beispiel zusammen dafür einsetzen, dass bei Klassenfahrten auf das Flugzeug verzichtet wird. Das spart CO2. Oder Bürgerinnen und Bürger könnten sich für eine Stadt ohne Werbung engagieren. Denn Werbung sei der stärkste Treiber dafür, dass wir Dinge kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen.
Die Einnahmen, die Städte daraus generieren, sind in der Regel sehr übersichtlich. Also jede Stadt kann sich das eigentlich leisten, darauf zu verzichten. Und der Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, also das kann man in allen Städten nachweisen, die diesen Schritt gegangen sind, der ist ganz unmittelbar. Die Leute fühlen sich einfach wohler, wenn sie nicht permanent von Werbung attackiert werden.
Für jede Idee listet die Website praktische erste Schritte auf, wie Interessierte vorgehen können. Beispielsweise, wenn sie einen Verteiler für gerettete Lebensmittel aufbauen wollen oder ein Repair-Café gründen möchten.
Flutkatastrophe, Klimawandel und Corona. Das sind die zurzeit alles bestimmenden Themen. Gerade beim Thema Corona kann man sich allerdings fragen, über was wir da im Moment eigentlich wie diskutieren. Seit Tagen befassen sich Politik und Medien mit der Frage, ob die Verpflichtung auf einen Test am Ende des Urlaubes zumutbar ist oder nicht. Ein Test am Ende des Urlaubs. Um die Sache kann es sich da eigentlich nicht mehr handeln. In der Sache hat sich aber eine Reihe von Ministerpräsidenten für die Testpflicht ausgesprochen. Unter anderem auch Wilfried Kretschmann aus Baden-Württemberg.
Das ist eine wichtige Maßnahme, damit nicht noch zu den Problemen, die wir schon im Land haben, weitere eingeschleppt werden, womöglich dann wieder neue Varianten, die uns Probleme machen. Insofern glaube ich, es ist eine angemessene Maßnahme.
Ja, und damit beteiligen wir uns dann allerdings auch wieder an der Diskussion. Zur Entlastung, es gibt jetzt zumindest mal den Entwurf für eine Regelung aus dem Bundesgesundheitsministerium. Unsere Korrespondentin Eva Ellermann kennt ihn. Frau Ellermann, kommt sie nun, die Testpflicht? Und wenn ja, für wen?
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die neue Verordnung tatsächlich doch noch zum 1. August, also am kommenden Sonntag, schon in Kraft treten kann. Allerdings ist der Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium immer noch in der Ressortabstimmung. Sprich, sie wird vom Bundesjustizministerium abgeklopft und das ja schon seit einer Woche. Wenn es aber alles so umgesetzt wird, wie Bundesgesundheitsminister Spahn es vorschlägt, dann muss ab Sonntag jeder, der nach Deutschland einreist, nachweisen, dass er oder sie entweder vollständig geimpft ist oder genesen oder negativ getestet. Und das gilt für alle Menschen ab 6 Jahren, egal aus welchem Land man kommt und auch egal mit welchem Verkehrsmittel man einreist, also auch mit dem eigenen Auto oder mit dem Zug. Und der Test, der muss auch schon im Ausland gemacht werden. Ausnahmen gibt es für Pendler oder Grenzgänger zum Beispiel.
Bisher hieß es ja, man wolle die Regelung juristisch wasserdicht machen. Deshalb dauere das Ganze so lange. Nun soll es auf dem Verordnungsweg geregelt werden. Warum nicht über den Gesetzgeber, also den Bundestag? Das wäre doch deutlich rechtssicherer.
Naja, man will natürlich jetzt schon ein bisschen auf die Tube drücken, denn die Ferien sind ja in manchen Bundesländern sogar schon zu Ende. In Baden-Württemberg und in Bayern fangen sie jetzt gerade erst an. Also da könnte man auch noch was erreichen bei den Rückkehrern. Auf dem Verordnungsweg geht es eben deutlich schneller. Und Bundesregierung und die Länder sind sich ja im Prinzip einig, dass man schnell mehr Rückreisende testen will. Aber es steht eben auch die Frage im Raum, ob vielleicht dafür das Infektionsschutzgesetz geändert werden muss. Und da müsste dann in der Tat der Bundestag zustimmen. Das würde ein bisschen länger dauern. Und das ist sicher auch einer der Knackpunkte, warum die Überprüfung im Justizministerium dauert. Und die ist ja auch immer noch nicht beendet.
Die FDP hatte in den vergangenen Tagen schon klar gesagt, dass sie eine Testpflicht für überzogen hält. Von der AfD darf man das Gleiche vermuten. Ist damit nicht schon klar, dass die kommende Verordnung am Ende auf jeden Fall vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird?
Naja, klar ist das nach meiner Einschätzung nicht, aber die Verhältnismäßigkeit dieser Testpflicht für alle Einreisenden nach Deutschland, die eben nicht geimpft oder genesen sind, die wird bestimmt diskutiert werden. Fraglich ist ja auch, wie das mit europäischem Recht zusammenpasst. Aber nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums soll diese neue Einreiseverordnung und die allgemeine Testpflicht erstmal bis Ende Dezember gelten.
Die Diskussion um eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Informationen zum aktuellen Stand von Eva Ellermann aus unserem Hauptstadtstudio. Na, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Wenn es so losgeht, dann wird es zumeist, naja, zumindest grenzwertig. Und wenn es ums Schreiben im Internet geht, dann gibt es oft kaum noch eine Schamgrenze. Viele sogenannte soziale Netzwerke haben darauf irgendwie reagiert und löschen den einen oder anderen Post, allerdings nicht unwidersprochen. Weshalb sich jetzt der Bundesgerichtshof mit der Frage befassen musste, wann Facebook sogenannte Hassreden verbieten darf. Gigi Deppe aus unserer Rechtsredaktion über den Fall und das Urteil.
Die Frau und der Mann, die durch drei Instanzen geklagt haben, hatten 2018 jeweils bei Facebook sehr aggressive und feindselige Bemerkungen gepostet. Facebook hatte die Posts sehr bald gelöscht und beide Konten für mehrere Tage gesperrt. Damit konnten beide nichts mehr posten und kommentieren und auch den Facebook Messenger nicht mehr nutzen. Facebook berief sich bei der Löschung und Sperrung auf das Kleingedruckte, die sogenannten Gemeinschaftsstandards. Die legen fest, dass die Verbreitung von Hassreden nicht toleriert und entsprechende Beiträge gelöscht werden. Dabei gehen sie weiter als das Gesetz. Facebook kann danach auch Aussagen verbieten, die noch nicht als strafbare Beleidigung oder Volksverhetzung anzusehen sind. Nun hat der Bundesgerichtshof Deutschlands oberstes Zivilgericht über die Sache entschieden. Dabei sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann, solche Gemeinschaftsstandards seien grundsätzlich möglich. Denn hier sei ja zwischen den Grundrechten beider Seiten abzuwägen, zwischen der Meinungsfreiheit der Nutzer und der unternehmerischen Freiheit von Facebook. Grundsätzlich dürfe das Netzwerk den Nutzern Vorgaben für die Inhalte machen, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Das würde für die Plattform bedeuten:
Sie darf sich das Recht vorbehalten, bei Verstoß gegen die Kommunikationsstandards Beiträge zu entfernen und das betreffende Nutzerkonto zu sperren.
Und zwar selbst dann, wenn die Äußerungen der Nutzer noch nicht strafbar sind. Allerdings müsse sie ein bestimmtes Verfahren einhalten.
Stichwort Grundrechtswahrung durch Verfahren.
Das heißt, die Plattform muss auch die Meinungsfreiheit der Nutzer respektieren.
Sie muss sich deshalb in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichten, den betreffenden Nutzer über die Entfernung des Beitrags zumindest nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung des Nutzerkontos grundsätzlich vorab zu informieren.
Für Herbert Geißler, den Anwalt der beiden Facebook-Kunden, kein ganz befriedigendes Urteil. Denn der Streit um die Inhalte sei damit noch nicht geklärt.
Das ist die große Frage, die sich also auch weiterhin stellen wird.
Ein Post darf nach der neuen Rechtsprechung des BGH weiterhin schnell gelöscht werden. Da reicht es, wenn das Netzwerk die Nutzer anschließend informiert. Aber zu einer Sperre des Kontos müssen sie sich zunächst äußern dürfen. Und das Netzwerk muss darauf auch nochmal antworten.
Die nun in Karlsruhe abgeblitzten Kläger hätten sicher ihre Freude an dem Radsportdirektor des deutschen Olympiateams gehabt. Der hat die vor einem deutschen Fahrenden rassistisch beleidigt. Einen Tag nach dem Vorfall hat der Deutsche Olympische Sportbund nun festgestellt, dass sowas nicht mit den olympischen Werten vereinbar sei und den Sportdirektor nach Hause geschickt. Und der Radweltverband hat ihn suspendiert, was Markus Tepper für uns kommentiert.
Eine alte Regel besagt, dass man vor schwerwiegenden Entscheidungen erst einmal eine Nacht darüber schlafen soll. Genau das hat der Deutsche Olympische Sportbund nicht getan. Der DOSB hat gestern die Entscheidung getroffen, Radsportfunktionär Patrick Moster trotz seiner rassistischen Äußerung nicht nach Hause zu schicken. Der habe sich ja schließlich aufrichtig entschuldigt. Über diese Entscheidung hat man dann eine Nacht geschlafen. Mutmaßlich eher unruhig, denn auch das interne Echo auf die eilige oder besser voreilige Entscheidung des DOSB dürfte eher kritisch bis deftig gewesen sein. Und sogar das in prekären Angelegenheiten nicht unbedingt zum Aktionismus neigende Internationale Olympische Komitee bat den DOSB dem Vernehmen nach um eine zügige Klärung des Sachverhalts. Olympia ist die größte Bühne, die der Sport zu bieten hat. Und die Deutschen blamieren sich auf dieser Bühne, indem sie einen Fall von zumindest hörbarem Rassismus im eigenen Team noch nicht mal mit einem zügigen Rückflugticket ahnden. Entschuldigung hin oder her. Nebenbei konterkariert der DOSB damit seine eigenen Integrations- und Fairplay-Kampagnen. Am Ende dieser mutmaßlich kurzen Nacht stehen für den DOSB ein ramponiertes Image, der Mief des Provinziellen und eine Goldmedaille in einer Disziplin, die es so nur für Sportfunktionäre gibt, dem Zurückrudern.
Ein Kommentar von Markus Tepper.